Heute sprechen wir über einen mutmaßlichen Serienmörder, einen der wohl bekanntesten in ganz Deutschland. Doch was die wenigsten dabei wissen, er hatte enge Verbindung in unsere Region. Tatort diesmal? Tja, Lüneburg, womöglich Bremerhaven, Wilhelmshaven, Cuxhaven. Heute sprechen wir über Kurt Werner Wichmann. Sein Name steht unweigerlich in Verbindung mit den sogenannten Göhrde-Morden, die deutschlandweit für Schlagzeilen sorgten. Doch auch bei uns im Nordwesten hat er mutmaßlich Taten begangen und Teile seines Lebens verbracht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus Norddeutschland. Mein Name ist Julian Reusch und ich bin zurück aus der kleinen Sommerpause. Ich hoffe, euch haben unsere Spezialfolgen gefallen. Ab jetzt gibt es wieder, wie gewohnt, alle 14 Tage neue Folgen zu echten Kriminalfällen. Und heute sprechen wir über alle Hintergründe zu Kurt Werner Wichmann. Dafür ist bei mir im Studio Holger Blom, Journalist und Redakteur bei der Nordwestzeitung. Moin Holger, schön, dass du da bist.
Ja, moin Julian, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Bevor wir heute über einen wirklich historischen deutschen Kriminalfall reden, habe ich direkt noch eine Ankündigung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn Tatort Nordwesten steht schon vor der 100. Folge. Und diesen Meilenstein will ich mit euch feiern. Dafür gibt es die 100. Folge als Live-Podcast am 10. Oktober im Globe in Oldenburg. Natürlich gibt es dann wieder alle Hintergründe eines wahren Falls aus der Region, aber zu so einem Jubiläum haben wir uns natürlich auch noch was Besonderes ausgedacht. Es wird noch einen weiteren exklusiven Part an dem Abend geben. Dort kommen dann Überraschungsgäste auf die Bühne. Mit denen werden wir dann Updates zu einigen Fällen geben, die wir bereits im Podcast besprochen haben. Denn bei dem einen oder anderen Fall hat sich nach unserer Podcastaufnahme dann noch was getan. Ehrlicherweise, so richtig weiß ich auch noch nicht, was alles passieren wird. Man hat mich da ein bisschen im Dunkeln tappen lassen, aber nur so viel, ich bin mir sehr sicher, dass das ein wirklich außergewöhnlicher Abend wird und ganz besonders wird. Deswegen freue ich mich sehr auf euch, wenn ihr zur Jubiläumsshow von Tatort Nordwesten am 10. Oktober ins Globe in Oldenburg kommt. Einlass ist ab 18.15 Uhr, los geht's dann um 19 Uhr. Den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. So Holger, nun aber zurück zu unserem Fall. Erinnerst du dich noch, wie du von den Göhrde-Morden das erste Mal erfahren hast?
Ja, das ging ja tatsächlich groß durch die Medien. 1989 war mein Abiturjahrgang. Ja. Also das heißt, ich hatte gerade frisch Abi und das war so der Sommer, den man dann genießt. Und dann schlugen diese Göhrde-Morde ja wirklich groß ein. Ein Doppelmord in Deutschland, in einem Waldstück, in einem Waldgebiet. Später hat ja auch XY das Thema noch aufgegriffen. Und man muss ja auch dazu sagen, zur historischen Einordnung 89, das war das Wendejahr. Ne?
Genau, das waren viele große Themen, die da eine Rolle gespielt haben in der medialen Berichterstattung. Du hast schon gesagt, die Göhrde ist ein sehr großes Waldgebiet bei Lüneburg. Mhm. Und wir müssen jetzt einmal erzählen, was sind denn genau die Göhrde-Morde? Und dafür müssen wir einmal wieder ins Jahr 1989 springen.
Und zwar sind das zwei Doppelmorde. Der eine Mord wurde vermutlich am 21. Mai 1989 begangen. Und zwar war das ein Hamburger Ehepaar, was einen Ausflug in die Göhrde gemacht hat, um dort mutmaßlich Beeren zu sammeln. Oder für Pilze ist es eigentlich ein bisschen früh in der Jahreszeit.
Oder sowas,
oder ein Picknick zu unternehmen dort. Und dieses Ehepaar taucht nicht wieder auf. Und wird dann von Bärensammlern am 12. Juli 1989 tot in der Göhrde entdeckt. Und am selben Tag, das ist eigentlich kaum vorstellbar, wird 800 Meter von diesem Leichenfund entfernt ein zweites Paar ermordet. Ein Liebespaar in diesem Fall, die sich in der Göhrde getroffen haben. Und das muss man sich vorstellen, der Wald wimmelt vor Polizei. Und dieser mutmaßliche Mörder streckt dieses Ehepaar da nieder und erschießt sie.
Es fallen sogar Schüsse 800 Meter von den Polizeiermittlern entfernt, die gerade ja von dem Bärensammler informiert worden sind und dieses erste Ehepaar, nenne ich es jetzt mal, gerade den Tatort untersucht haben. Und am gleichen Tag wird nur wenige hundert Meter weiter ein Liebespaar noch erschossen. Es ist dann auch gerade bei dem ersten Ehepaar, glaube ich, sehr schwer Spuren zu finden, obwohl ja, wie gesagt, dieser mutmaßliche Mordfall und der Tatort, der dann gefunden wurde, ja gar nicht so weit auseinander. Ich glaube, es waren 4 Wochen ungefähr, die dazwischen lagen.
Das hat mich eigentlich auch überrascht. Also tatsächlich vom 21. Mai bis 12. Juli sind diese Eheleute fast komplett skelettiert. Gut, da spielt natürlich auch Tierfraß eine Rolle.
Großes Waldgebiet,
da sind viele Wildschweine unterwegs und. Er macht sich tatsächlich auch noch die Mühe, verdeckt dieses Ehepaar unter Tannenzweigen, um die Leichen zu verbergen, und entkleidet sie auch und entwendet auch eine Polaroid-Kamera und ein Fernglas, die er praktisch als Trophäe mitnimmt.
Genau, da war so der erste Fall, und dann hast du gesagt, am gleichen Tag, als die Ermittler dazu ermittelt haben, dann noch dieses Liebespaar.
Genau.
Beide Paare, nenne ich es mal, waren so Mitte 40, ich glaube einmal jemand 50 Jahre, so, das war so die Altersstruktur. Mhm. Wie war es denn dann beim zweiten Tatort? Was finden die Beamten da vor?
Also da merkt man ganz eindeutig, dass der Täter nicht so viel Zeit hat wie im ersten Fall. Also ich denke mal, dass er irgendwie gestört worden sein muss oder er tatsächlich von dieser Polizeiaktion irgendwie Wind bekommen hat und entkleidet dieses Paar zum Beispiel auch nicht. Und ja, also eindeutig, die Spuren sind so, dass er sich da eben nicht so viel Zeit vernehmen kann.
Genau, der Mann wird stranguliert. Ich glaube, auch der Frau wird noch irgendwie auf den Schädel eingeschlagen. Ja. Solche Spuren findet man da, aber wie du sagst,
gefesselt.
Sie wird gefesselt, stimmt. Aber es ist jetzt so, dass eben nicht so viel Zeit da ist. Nochmal kurz zu den Schüssen. Es fallen ja ein Schuss. Also auch die werden mit diesen Schüssen getötet. Polizei 800 Meter weiter. Und da hört keiner einen Schuss, obwohl ja wahrscheinlich der Tatort der andere von Beamten nur so wimmelt. Mhm. Wie kann das sein?
Also es gibt tatsächlich auch eine Verfilmung zu diesen Gehördemorden, nennt sich Totenwald. Und da wird das so dargestellt, als ob eine Polizistin einen Schuss hört. Tatsächlich ist das aber nachgestellt worden. Also diese Waldgebiete nennen sich Jagen 147 und Jagen 138. Und das hat die Polizei nachgestellt. Dieser Schuss war nicht zu hören.
Irgendwie war da auch, glaube ich, eine Senke dabei, weswegen der Schall da nicht so durchkam. Mhm. Und deswegen wurde der Täter nicht gehört im ersten Schritt. Mhm. Trotzdem werden diese beiden Morde irgendwie dann immer in der Öffentlichkeit halt zusammengenannt, die sogenannten Göhrde-Morde, Mehrzahl. Und natürlich war das ein sehr großer medialer Aufschlag. Wie lief es denn dann weiter, nachdem bekannt war, wir haben hier über 2 Doppelmorde zu sprechen?
Ja, es wurde ermittelt und tatsächlich liefen diese Ermittlungen ins Leere. Also man hat viele Spuren gehabt, man hat Verdächtige gehabt. Ich habe nochmal nachgelesen, zum Beispiel der Förster ist da nochmal ins Visier geraten. Also es gab auch ein Phantombild von dem Täter. Fest steht auf jeden Fall, man muss sich gut in der Göhrde auskennen, um diese Morde zu begehen. Und man muss auch kräftig sein, um diese Leichen einfach auch zu händeln und zu bewegen. Oder man muss vielleicht zu zweit sein.
Oder man muss zu zweit sein, genau. Dann hast du schon gesagt, Aktenzeichen XY, ich glaube sogar 2-mal war der Fall dann Thema im Fernsehen auch. Es wurde dann ja auch das Phantombild einmal, weil irgendwie ein Zeuge jemanden im Wald gesehen haben wollte. Und es wurde ja auch, ich nenne es mal, so eine Art Profil des Täters erstellt irgendwie. Dazu musst du auch noch ein paar Worte sagen. Es wurde ja, glaube ich, eingeordnet, was das mutmaßlich für ein Mensch war, der diese Taten begangen hat.
Da wird gesagt, das Phantom der Göhrde ist möglicherweise ein Frauenhasser, der durch die Paare erregt wurde. Auf jeden Fall hat er eine sexuelle Störung, die plötzlich ausgelöst wurde. Er ist brutal, er ist aggressiv, er ist ein Einzelgänger. Er kann sich seine Zeit selbst einteilen, wird also nirgends am Arbeitsplatz vermisst, falls er mal nicht da ist. Und er ist Nichtraucher, denn in den Autos der Opfer, die nochmal eine wichtige Rolle spielen, wurden keine Kippen gefunden.
Du hast die Autos angesprochen, denn die wurden ja weiterhin bewegt.
Die wurden weiterhin bewegt. Lass mich das noch einschieben. Es gibt eine Vermutung, dass dieses erste Ehepaar möglicherweise einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war, weil diese Autos angeblich ziemlich identische Kennzeichen gehabt haben. Und dass dieser Mörder vielleicht das erste Paar mit dem zweiten Paar verwechselt haben mag.
Ah, okay.
Also auch das ist eine Theorie, die da immer genannt wird. Und tatsächlich ist es so, diese Autos wurden bewegt, auch mehrere Wochen lang bewegt. Das Auto von dem ersten Ehepaar, das war glaube ich ein Honda, hat man in der Nähe vom Bahnhof in Uelzen wiedergefunden. Und das zweite Auto von dem Liebhaber. Also die waren, dieses Liebespaar war mit zwei Autos da. Und das Auto von dem Liebhaber hat man dann tatsächlich auch mehrere Wochen nach der Tat, glaube ich, an der Kurklinik in Bad Bevensen wiedergefunden.
Genau, auch da aber jetzt erstmal in dem ersten Moment keine wirklichen Spuren, die einem weitergeholfen haben, werden später aber noch eine Rolle spielen. Und so wird der Fall dann mit der Zeit ein Cold Case. Die Ermittlungen werden zwar nicht komplett eingestellt, aber die Sonderkommission wird beispielsweise aufgelöst. Und so verschwindet dieser Doppelmord ja auch mehr und mehr aus der Öffentlichkeit. Jetzt springen wir in den August 89, wirklich nur wenige Zeit nach diesen Doppelmorden. Denn hier gibt es einen weiteren Mordfall, der wegen dieser Göhrde-Doppelmorde ja gar nicht so sehr im Fokus erstmal stand.
Und zwar ist das der Mord an Birgit Meier. Birgit Meier ist Unternehmensgattin, lebt in Scheidung und trifft sich am Abend des 14. August nochmal mit ihrem Ehemann, um Modalitäten der Scheidung zu besprechen. Ich glaube, unmittelbar danach sollte es auch einen Gerichtstermin geben. Die beiden gingen auseinander und am nächsten Tag versucht die Tochter, die Mutter zu erreichen und erreicht sie nicht. Und sie fährt dann zum Haus und die Katzen der Frau sind vorm Haus oder im Garten unterwegs, was sonst nie vorgekommen ist. Und diese Frau ist plötzlich verschwunden.
Sie ist einfach spurlos von heute auf morgen verschwunden. Und was man zu ihr auch noch sagen muss, sie hat einen doch sehr bekannten Bruder. Das kannst du vielleicht auch nochmal kurz erwähnen.
Sie hat einen bekannten Bruder, Wolfgang Silaw, damals LKA-Chef in Hamburg. Das muss man betonen, weil auch das ist nochmal wichtig.
Er macht sich natürlich auch Sorgen. Ich glaube, auch er hat relativ schnell den Verdacht, dass hier irgendwie was nicht stimmt. Aber da er in Hamburg ist, ist er natürlich auch in den Ermittlungen als direkter Angehöriger nicht involviert. Er kann quasi ja nur den ermittelnden Behörden in Lüneburg sagen, hier könnt ihr euch da mal vielleicht ein Auge drauf werfen.
Ja, aber er ist zum Beispiel auch unmittelbar nach dem Verschwinden im Haus und zusammen mit der niedersächsischen Polizei oder der Lüneburger Polizei und bittet sie, dieses Haus als Tatort zu betrachten.
Genau. Die sehen es aber, glaube ich, erstmal ein wenig anders. Du hast gesagt, sie lebte in Scheidung mit ihrem damals noch Ehemann, waren sie gerade dabei, das alles zu unterschreiben, das alles durchzuziehen, denn die gucken erstmal Richtung diesen Mann, glaube ich, ne?
Ja, sie gehen erstmal davon aus, dass es möglicherweise ein Suizid ist. Sie sagen also zu Wolfgang Silaw, zu ihrem Bruder, warten Sie mal erstmal ab, bis zum Herbst, wenn die Maisfelder geerntet worden sind, dann werden wir sie schon finden. Und dann werden diese Felder tatsächlich geerntet, man findet sie nicht. Und dann gerät tatsächlich der Ehemann in dringenden Tatverdacht. In der Verfilmung dieses Falls ist es dann auch so, dass die Polizei, er soll wohl irgendwie ein Boot an der Ostsee gehabt haben, dass die Polizei das also rekonstruiert, ob er tatsächlich die Leiche seiner Frau in einer Nacht hätte...
Nacht- und Nebelaktion davon geschafft.
Genau, davon schaffen können.
Aber da verläuft auch sich dann irgendwann die Spur. Birgit Meier bleibt ja verschwunden. Jetzt könnte man, weil wir ja am Anfang auch, oder ich habe am Anfang gesagt, wir sprechen ja über Kurt Werner Wiechmann. Der kommt jetzt, um es ganz genau zu sagen, hier das erste Mal, oder taucht er das erste Mal auf, sein Name. Wie stehen die in Verbindung?
Ja, und zwar ist Kurt Werner Wiechmann von Beruf auch, also der hatte auch mehrere Berufe, aber von Beruf auch Friedhofsgärtner und ist auch Gärtner der Nachbarn der Familie Meier.
Und dadurch kannten die sich zumindest so gut, dass es auch mal Austausch gab, man hat mal miteinander gesprochen. Du hast mir, glaube ich, erzählt, es gab ja sogar auch ein gemeinsames Foto von den beiden.
Also es gab auch gemeinsame Feiern, gab es auch. Und es gibt auch ein gemeinsames Foto von Kurt Werner Wiechmann zusammen mit seiner Frau und Birgit Meier.
Dann taucht Kurt Werner Wiechmann auf, zumindest mal bei der Polizei, auf einer Liste. Über seine Vita sprechen wir später noch, über seine Vergangenheit. Aber er wird dann zumindest ja mal angerufen im Zusammenhang mit dem Fall Birgit Meier.
Er wird angerufen von der Polizei und weil er auch ein langes Vorstrafenregister einfach hat, gerät er da in den Fokus der Polizei. Der hat in der Nähe gewohnt und man ruft ihn an und fragt ihn nach seinem Alibi für diese Nacht. Und dann sagt er, ja, da war ich zu Hause, das kann meine Frau bestätigen. Und ich glaube, die Frau hat es tatsächlich dann auch bestätigt und damit war der Fall erstmal für die Polizei erledigt.
Damit ist dieser Name von einer potenziellen Verdächtigenliste gestrichen worden, obwohl du gesagt hast, die wohnen auch gar nicht weit voneinander entfernt. Also da gab es sogar einen direkten Weg zwischen den beiden Häusern irgendwie.
Das ist ja eine sehr waldige Gegend. Wir haben ja über die Göhrde gesprochen und diese beiden Häuser sind über einen Waldweg direkt miteinander verbunden. Ich weiß nicht, wie lang dieser Weg ist, aber zumindest führt der Weg aus dem Garten oder vom Garten Grundstück der Familie Meyer direkt zum Haus von Kurt Werner Wichmann.
So, und damit ist er von der Liste runtergekommen. Doch so ganz hat man seinen Namen dann ja nicht vergessen, weil irgendwann, glaube ich, auch sich bei der, weiß nicht was, bei den Ermittlern oder bei der Staatsanwaltschaft ja auch ein paar personelle Änderungen ergeben haben.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass der Fokus der Polizei in Lüneburg komplett auf den Göhrde-Morden lag. Und die haben diesen Fall Birgit Meyer einfach nicht ernst genommen. Also da muss man, glaube ich, auch nicht viel spekulieren, sondern mit dieser ganzen Vorgeschichte hat man gesagt, komm, Haken dran, die wird sich umgebracht haben. Und
wir wissen nur nicht, wo.
Wir wissen nicht, wo, genau. Und dann kommt tatsächlich, du hast das angedeutet, ein neuer Ermittler ins Spiel. Und dieser Ermittler hat einen ganz frischen Blick auf die Akten, guckt dann nochmal rein, döst auf den Namen Kurt Werner Wichmann und das Vorstrafenregister und sagt, ui, was ist denn das? Und beantragt tatsächlich eine Hausdurchsuchung bei Kurt Werner Wichmann, die vom ermittelnden oder vom zuständigen Staatsanwalt aber abgelehnt wird.
Wegen Mangel an genug Indizien, Beweisen, wie auch immer.
Also die Beweislage war wohl zu dünn, sodass diese Hausdurchsuchung nicht stattgefunden hat.
Aber jetzt springen wir ein wenig in der Zeit, ungefähr 3,5 Jahre nach dem Verschwinden von Birgit Meyer. Wir sind jetzt ungefähr 92, 93. Kommt es dann ja doch zu einer Hausdurchsuchung? Was hat sich geändert?
Dieser zuständige Staatsanwalt ist nicht mehr da. Der, und das wird in der Verfilmung auch sehr deutlich, da irgendwie eine Blockadehaltung hat. Das mag sicherlich auch mit dem Bruder von Birgit Meyer zu tun haben. Ja, wenn plötzlich da jemand aus einem anderen Revier kommt und sagt, so und so müsst ihr das machen. Und das sind erfahrene Ermittler, glaube ich, waren die darüber vielleicht nicht so sehr begeistert. Ja. Es ist dann plötzlich eine Staatsanwältin zuständig und dieser Ermittler beantragt noch einmal eine Hausdurchsuchung, weil es einen Vorfall gibt, einen familiären Vorfall. Und zwar ist in der Familie von Kurt Werner Wichmann, und zwar soll er mit einem Cousin ein Gespräch gehabt haben über den vermissten Fall Birgit Meyer. Und dieser Cousin soll zu ihm gesagt haben, Mensch, du bist doch Friedhofsgänger, du hättest sie doch locker verschwinden lassen können.
So ein bisschen lapidar eigentlich.
So ein bisschen lapidar, genau. Oder vielleicht provozierend. Ich habe gelesen, es soll da auch irgendwie einen Erbstreit gegeben haben. Und daraufhin soll Kurt Werner Wichmann sehr eigenartig reagiert haben, was dieser Cousin zum Anlass nimmt, zur Polizei zu gehen.
Und diesen Vorfall schildert.
Und diesen Vorfall nimmt der ermittelnde Kommissar zum Anlass, nochmal eine Hausdurchsuchung zu beantragen. Und dieser wird tatsächlich stattgegeben.
So, diesmal mit Erfolg. Und dann stehen eines Morgens viele Beamten vor dem Haus von Kurt Werner Wichmann, wo er mit seiner Ehefrau lebt. Ding Dong, hier ein Durchsuchungsbefehl, wir wollen mal rein. Nur einer ist nicht da, Kurt Werner Wichmann.
Der ist schon bei der Arbeit. Also ich würde mal sagen, schlechtes Zeitmanagement. Ja,
schlechtes Timing.
Aus anderen Fällen wissen wir, dass die Polizei also auch schon wesentlich eher klingelt.
Ja, manchmal auch mitten in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden.
Ja.
Wie ist es dann? Also wenn er nicht da ist, dann sagen sie ja nicht, okay, wir kommen in 10 Stunden wieder oder wenn er von der Arbeit kommt, sondern sie kriegen ihn irgendwie telefonisch zu greifen und sagen, können Sie mal vorbeikommen, wir würden gerne mit Ihnen sprechen und Ihr Haus durchsuchen. Wie reagiert er?
Er sagt, ja Mensch, das ist ja ein Ding, um was geht es denn? Und dann sagt der ermittelnde Polizist, das würden wir gerne mit Ihnen selber besprechen. Ja, der mag sicherlich eine Vorahnung gehabt ja, haben. Dann sagt er, ja, ich komme nach Hause. Aber wer nicht kommt, ist Kurt Werner Wichmann.
Sondern er taucht unter, er verschwindet.
Genau, er taucht unter.
So, und trotzdem, ich meine, sie stehen vor der Tür, sie gehen natürlich trotzdem ins Haus, durchsuchen es im Beisein der Ehefrau. Was finden sie da vor in dem Haus?
Sie finden unter anderem einen Raum vor mit einer gepolsterten Tür, die verschlossen ist. Sagen zu der Ehefrau, dafür hätten wir gerne den Schlüssel, sagt die Ehefrau, den habe ich nicht, den hat nur mein Mann bzw. der Bruder meines Mannes. Und dann holen sie einen Schlüsseldienst, lassen diesen Raum öffnen und finden dort man spricht von einem geheimen Zimmer.
Ja, ein Geheimzimmer, schallisoliert, habe ich noch gelesen. Genau. Und das ist ein Raum, wo die Frau wohl nie sein durfte, auch nie drin war und gar nicht wusste, was man da vorfindet. Aber hier finden sie jetzt ja einige Spuren, auch Stichwort Waffen und ich glaube, eine Handschellen spielen dann irgendwie noch eine Rolle.
So geheim ist dieses Zimmer eigentlich gar nicht, sondern das ist im Obergeschoss, im ersten Stock, direkt unterm Dach mit Schrägen. Und sie finden also da mehrere Verstecke in diesem Zimmer und in diesen Verstecken finden sie Waffen. Und unter anderem auch Betäubungsmittel und eben auch diese Handschellen, an denen eine Blutanhaftung ist.
Genau, das alles nehmen sie jetzt erstmal mit. Ich glaube, es war ja sogar auch Schalldämpfer bei den Waffen dabei. Das Grundstück war ja auch ein bisschen größer, wurde sich auch noch angeschaut. Und als man dann irgendwie sich den Boden angeguckt hat, findet man, Überraschung, ein Auto.
Genau, man muss dazu sagen, dieses Haus steht an einer Hanglage, also auch an einem Waldgebiet. Eben, wir haben ja über diesen Waldweg, der die beiden Häuser verbindet, schon gesprochen. Und die sind natürlich mit Metalldetektoren da irgendwie unterwegs und dieser Detektor schlägt an. Die fangen an zu buddeln und finden einen Sportwagen, einen Ford Probe.
Würde ich sagen, ungewöhnlich, würde ich es mal unter Stichwort ungewöhnlich verbuchen.
Also ich habe zumindest noch kein Auto verbunden.
Nee, ich hatte auch noch, also so viel Platz hatte ich auch noch nicht und hast auch noch nicht vor. Ich meine, sogar Leichenspürhunde sind drüber, sind auch noch irgendwie angeschlagen.
Ja, die haben angeschlagen, genau.
Genau, beim Kofferraum. Man kann sich vorstellen, dass dadurch die Fragen nicht geringer wurden an Kurt Werner Wichmann. Und natürlich wollten sie ihn jetzt ja noch dringender sprechen als sowieso schon. Wie lief es weiter? Er ist ja untergetaucht. Was hat er gemacht? Wie ging es für ihn weiter?
Kurt Werner Wichmann ist tatsächlich untergetaucht, aber er wird nicht zur Fahndung ausgeschrieben.
Das ist ja auch absurd eigentlich.
Das ist komplett verrückt, weil, also ich sag mal, allein dieses verbuddelte Auto ist ja schon Anlass genug, sich diesen Typen nochmal unter die Lupe zu nehmen. Aber nein, auch das passiert nicht.
Er wird nicht gesucht.
Er wird nicht gesucht. Er hat eine Schwiegermutter, die in Wilhelmshaven lebt und er soll sich sogar in dieser Zeit auch in Wilhelmshaven bei der Schwiegermutter aufgehalten haben. Die Schwiegermutter soll auch nochmal zu ihm gesagt haben, stell dich der Polizei. Was er aber nicht macht. Er wird dann auffällig und zwar ist er in einen Verkehrsunfall in Lüneburg verwickelt mit seinem Auto, das er als gestohlen gemeldet hat.
Ach, da ist es ja wieder. Plötzlich. Also ein Auto, was...
Also er hat mehrere Autos, ja, das genau. Muss man dazu
er hat
sagen.
Mehrere Autos, aber dieses Auto hat er als vermisst gemeldet, aber mit dem baut er einen Verkehrsunfall.
Genau.
Der wird doch bestimmt aufgenommen von Polizeibeamten.
Der wird tatsächlich aufgenommen von Polizeibeamten und die sagen, was ist denn hier los? Anhand des Kennzeichens, das Auto ist ja gestohlen. Dann hat er irgendeine Erklärung dafür und sie lassen ihn wieder fahren, weil er ja nicht zur Fahndung ausgeschrieben ist.
Diese Verbindung mit dem durchsuchten Haus, mit den ganzen Fragen, gibt es für sie nicht, weil ihnen das nicht bewusst war, dass er da vielleicht mal aufschlagen sollte in einem Verhörraum oder so.
Genau, da finden ja Abfragen statt, ja. In dem Moment, genau. Auch bei der Leitzentrale, und das ist nicht erfasst.
So, also da wird er nicht festgesetzt. Er setzt sich dann mit der Zeit, ich glaube wenige Wochen später, nach Süddeutschland ab und hier wieder ein Verkehrsunfall.
Und hier wieder ein Verkehrsunfall, genau. Und da sind die Polizisten etwas genauer. Und gucken auch mal in den Kofferraum des Wagens und finden dort eine Maschinenpistole, eine Uzi, die er sich wohl kurz vorher in der Schweiz besorgt haben soll mit mehreren 100 Schuss Munition.
Weiß man, was er damit vorhatte?
Es wird spekuliert, dass er angeblich der Staatsanwältin, die diesen Hausdurchsuchungsbefehl veranlasst hat, auflauern wollte. Und es soll auch ein Drohanruf von ihm bei dem Ehemann von Birgit Meier gegeben haben.
Okay, also er merkt ja offenbar, dass sich die Suche gegen ihn intensiviert, dass er da vielleicht langsam auffliegt, so könnte man es vielleicht mutmaßen.
Ja, wobei die Suche...
Ah, die gab's ja nicht.
Die gab's ja nicht.
Stimmt,
genau.
Ja.
Also er ist...
Aber das weiß er ja wahrscheinlich in dem Moment nicht.
Das weiß er nicht, genau. Und er denkt wahrscheinlich, die Schlinge zieht sich zu, aber das ist so eigentlich nicht.
Aber du hast gesagt, die in Süddeutschland, die Polizeibeamten schauen genauer hin, sehen die ganze Munition, das Maschinengewehr und sie setzen ihn jetzt erstmal fest in U-Haft.
Genau, das ist irgendwie ein Verstoß gegen das Weltkriegswaffengesetz, weil das so eine alte Maschinenpistole war. Und er kommt in Untersuchungshaft und sitzt da erstmal ein.
So, und diese Information dringt dann nach Lüneburg durch zu der Polizeidienststelle dort.
Und die sagen sich, ja, lass uns da mal hinfahren und ihn nochmal vernehmen. Sie fahren da tatsächlich auch hin, vernehmen ihn. Er hat dann eine Gegenforderung, dass er auf jeden Fall verlegt werden möchte in den Norden. Er sitzt, glaube ich, in Heilbronn in Untersuchungshaft und er möchte in den Norden verlegt werden. Und so fahren die Polizisten unverrichteter Dinge wieder weg.
Bevor er überhaupt irgendwie was sagt, möchte er in den Norden kommen. Sie müssen wahrscheinlich abklären oder schauen, aber soweit kommt es dann nicht zu dieser Verlegung.
Weil er in dieser Untersuchungshaft Selbstmord begeht.
Er suizidiert sich, hinterlässt aber noch einen Abschiedsbrief an seine Ehefrau.
Ja, ganz skurril. Also er hat da in dem Gefängnis erstmal ein Doppelzimmer, wird dann auffällig gegen seinen Mithäftling dann in ein Einzelzimmer verlegt, fängt an, diesen Abschiedsbrief zu schreiben, versucht einen ersten Selbstmordversuch, der misslingt, weil, man muss dazu sagen, er hat noch einen Gürtel oder zwei Gürtel wohl, einen eigenen und einen aus der Haft. Und von diesem Gürtel bricht die Schnalle, sodass der erste Versuch misslingt. So, und dann schreibt er diesen Brief tatsächlich weiter und schildert das auch, dass dieser erste Versuch misslungen ist und dass ihm der Kehlkopf wehtut. Und dann schreibt er diesen Brief weiter und beendet ihn auch und unternimmt einen zweiten Versuch, der dann erfolgreich ist.
Damit verstirbt er. Jetzt müssen wir kurz über Kurt Werner Wiechmann sprechen. Wer ist das? Was weiß man über ihn?
Das ist auf jeden Fall jemand mit einem sehr langen Vorstrafenregister. Also man weiß auf jeden Fall, dass er in sehr schwierigen Verhältnissen aufwächst. Hat einen Vater, der sehr brutal sein muss. Kurt Werner Wiechmann hat noch einen Bruder. Hatte auch eine Schwester, die aber wenige Tage nach der Geburt schon verstorben ist. Er bringt zum Beispiel den Familienhund vor den Augen der Kinder um.
Ja, unglaublich brutal. Ich glaube, es geht auch um psychische Gewalt, glaube ich, gegen die Mutter und gegen die Kinder. 1949 ist er geboren, du hast es schon gesagt. Er arbeitet denn ja als Friedhofsgärtner. Wie kann man ihn denn beschreiben? Also wie wurde er auch charakterisiert so als Mensch?
Auf jeden Fall auch als Kind schon als eigenbrötlerisch. Also ich habe viele Dokumentationen zu diesem Fall geguckt. Und da bin ich dann tatsächlich auch, da werden wir ja noch darauf zu sprechen kommen, auf eine ostfriesische Geschichte in seiner Vita gestoßen, die für mich dann Anlass war, diesen Fall nochmal aufzurollen. Also so ganz losgelassen, muss ich sagen, hat mich das auch nie, weil ich in der Nähe da auch bei der Bundeswehr war, ein paar Jahre später auch durch diese Waldgegend da gefahren bin und das verliert sich da schon sehr und ich habe nur gedacht, oh Gott, hoffentlich hast du hier keine Autopanne.
Was man auch noch zu ihm sagen kann, ist, glaube ich, seine politische Gesinnung, er wurde irgendwie so als auch rechtsextrem angesehen. Ich glaube, bei ihm wurde dann ja auch im Haus irgendwie NS-Propaganda gefunden.
Da gab es NS-Literatur in diesem geheimen Zimmer unter anderem. Und er soll auch eine Reichsflagge wohl öfter mal gehisst haben in seinem Garten.
Er wohnt in Lüneburg oder wächst dort auf. Das kann man auch, glaube ich, ohne Zweifel sagen. Das ist seine Heimat, wo er auch immer wieder zurückkehrt im Laufe seines Lebens. Doch jetzt kommen wir vielleicht mal dazu. Er war nicht dauerhaft in Lüneburg, sondern es gibt halt auch Spuren zu uns in den Nordwesten.
Wir haben ja über seine schwierige Kindheit gesprochen und die spiegelt sich natürlich auch wieder in seiner Schulzeit. Und zwar dadurch, dass er viel fehlt und schwänzt. Es gibt zum Beispiel die Geschichte, dass er auch von zu Hause ausgerissen ist und mit einem Mitschüler wie tagelang durch den Wald gelaufen ist. Die beiden Schüler auch in diesem Wald ja übernachtet haben. Und es gibt tatsächlich eine Lehrerin, die sich so ein bisschen annimmt und da genauer hinguckt und das nicht einfach so abtut und sich um ihn bemüht. Und diese Lehrerin erreicht dann zum Beispiel, dass er zeitweise in ein Kinderheim kommt, um von den Eltern ja einfach mal abgekoppelt zu werden. Eben, und das wird eben auch klar, ich glaube, der Psychologe, der Betreuende sagt, die Eltern sind so primitiv, also da ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Mhm. Ich glaube, so ist das auch in den Akten vermerkt. Und tatsächlich lebt er dann mit 11 bzw. 12 Jahren vom 13. Januar 1961 bis zum 13. Mai 1962 im Leinerstift im ostfriesischen Große Fehn und war dort eben auch gemeldet.
Also etwas über ein Jahr in Große Fehn, aber viel zu seinem Leben in Große Fehn lässt sich da nicht finden, also wie er dort sich auch verhalten hat zum Beispiel.
Ja, also ich habe das Leinerstift natürlich kontaktiert mit der Frage, ob es da noch Unterlagen gäbe. Ich habe aber leider keine Antwort darauf bekommen.
Große Fehn, kurz danach geht es, glaube ich, erstmal wieder nach Lüneburg, aber auch nur zeitweise, weil dann gibt es noch einen Standort, Delmhorst.
Ja, also er kommt aus Große Fehn zurück und dann ist auch erstmal alles gut, auch mit der Schule. Also der hat unglaubliche Fehltage, also ich glaube über 100 Fehltage, was schon echt drastisch ist. Und das reißt wieder ein. Also mit dem neuen Schuljahr, ab Mai ist er wieder bei seinen Eltern. Und dann reißt das mit dem neuen Schuljahr wieder ein und er fehlt wieder. Und dann kommt nochmal die Frage tatsächlich auf, ihn in ein Heim wieder zu verlegen. Er möchte gerne nach Ostfriesland zurück, nach Große Fehn. Aber aus irgendwelchen Gründen landet er dann schließlich in Delmhorst.
So, da ist er dann auch zeitweise, aber ich glaube auch nicht allzu lang. Ich meine, ab 1963 ungefähr war er in Delmhorst. Und dann gibt es Ende 1963 einen Weihnachtsurlaub bei seinen Eltern wieder in Lüneburg. Und hier kommt es zu einem, ja, wichtigen Vorfall.
Das ist eigentlich die erste Tat, die aktenkundig wird. Und zwar bricht er bei den Untermietern seiner Eltern ein. Also das heißt, dieses Haus mit dem geheimen Zimmer, das ist sein Elternhaus. Und da bricht er bei den Untermietern ein, sucht nach Geld, unter anderem im Schublade des Nachttisches im Schlafzimmer der Untermieterin, die alleine ist. Der Mann ist schon mal der Arbeit, also sie ist alleine mit ihrem Säugling. Und dadurch wird die Untermieterin, die da im Bett liegt und schläft, wach, weil er da mit einer Taschenlampe rumhantiert. Sie überrascht ihn und er würgt sie daraufhin.
Genau, sie schreit natürlich nach Hilfe und genau. er würgt sie.
Und bedroht sie mit dem Dolch.
Gott sei Dank kommt es nicht zum Äußersten. Sie überlebt diesen Angriff. Trotzdem wird er dafür erstmal in einen Jugendarrest geschickt.
Für 3 Wochen.
Also jetzt nicht sonderlich lang, eine relativ milde Strafe. Nach 3 Wochen kommt er wieder raus. Und danach gibt es ja noch weitere Vorfälle, die dokumentiert sind, die ja auch zeigen, dass er... ja, auf jeden Fall gefährlich ist.
Er belästigt zum Beispiel auch in einem Waldgebiet eine Fahrradfahrerin, bringt sie zum Halten, fasst er an die Brust. Die kann sich aber da loseisen. Ich glaube, sie bewirft ihn mit Steinen auch und er lässt sie fahren.
Ja, genau. Sie kommt davon. Anders muss man sagen, 1970 im November. Er nimmt eine 17-jährige Anhalterin mit und hier kommt es dann zu einer Vergewaltigung.
Also man merkt schon, die Taten werden drastischer, soll ja auch noch andere Taten da gegeben haben. Und er vergewaltigt diese junge Frau und würgt sie und denkt, sie ist tot. Und legt sie in den Kofferraum seines Autos und fährt mit ihr in die Nähe einer Mülldeponie, um sie da zu entsorgen.
Aber sie ist nicht tot.
Sie ist nicht tot. Der Kofferraum geht auf, sie hat im Kofferraum einen Spaten gefunden und greift ihn mit diesem Spaten an.
Und dieser Angriff ist aber auch erstmal jetzt nicht direkt erfolgreich, indem sie den über den Schädel zieht und wegrennen kann, sondern es läuft anders ab. Ich glaube, er schließt die Kofferraumklappe wieder.
Genau, er kann sich da in diesem Handgemenge durchsetzen, schließt den Kofferraumdeckel wieder und öffnet ihn ein paar Momente später und hat eine Waffe in der Hand.
Also richtet eine Pistole gegen diese Frau, ist ja auch... eigentlich die stärkere Waffe in dem Moment. Trotzdem schafft sie es, dass sie überlebt. Sie überlebt ja diese Situation.
Sie muss ihn irgendwie gepackt haben, sagt auch zu ihm, dass sie ihn nicht anzeigen will und muss wohl einen Nerv getroffen haben bei ihm, sie letztendlich laufen zu lassen. Und der Witz ist, er bringt sie nach Hause.
In dem Auto, wo sie im Kofferraum lag, fährt er sie dann noch nach Hause. Mit dem Vernehmen, ja okay, sie wird nichts sagen, doch es kommt anders, das landet dann schon bei der Polizei, dieser Fall.
Ja, genau, der Fall landet bei der Polizei und in der Presse. Er liest davon, findet sich nicht richtig dargestellt, geht zur Polizei und will das richtigstellen.
Auch völlig absurd eigentlich in diesem Moment, dass er dann dahin geht und noch diese Vergewaltigung anders schildert und seine Sicht der Dinge nochmal widerspiegeln möchte.
Aber das ist ein wichtiger Punkt, weil die ermittelnden Polizisten, die da auch heute an dem Fall noch dran sind, sagen, das ist eigentlich ein Moment, der uns zeigt, wie der eigentlich tickt.
Dass er da diesen Weg selber aktiv sucht, nochmal ins Gespräch zu gehen. Überraschenderweise kann er mit seinen Darstellungen die Beamten nicht überzeugen und wird dann verurteilt für diesen Fall 5,5 Jahre Haft. Davon sitzt er aber auch nur eine gewisse Zeit ab, meine ich.
Ja, er wird wegen guter Führung entlassen.
Genau, nach irgendwie, ich glaube, ungefähr die Hälfte der Zeit, ganz grob.
Er kriegt in diese Haft Briefe einer auch wesentlich älteren Frau aus Süddeutschland, zu der er später auch hinzieht, eine gewisse Zeit. Und während dieser Zeit, in der er bei dieser Frau lebt, passieren in diesem Bereich unter anderem auch Morde, die nie aufgeklärt werden.
Die womöglich auch mit ihm in Verbindung stehen.
Womöglich.
Womöglich, weiß man nicht. Aber auch das vielleicht schon mal so weit zu sagen, er hatte dann ja auch eine Ehefrau, die dann diese Hausdurchsuchung ja begleitet hat. Auch wenn er eine Ehefrau hatte, er war, glaube ich, schon auch mit wechselnden Partnerinnen immer wieder unterwegs, ne?
Ja, er hatte auch mehrere Liebschaften. Es gibt auch Aussage von einer Frau, die da eine Liebschaft hatte. Also er hat inseriert in einschlägigen Zeitungen, hat sich als Loverboy auch angeboten, unter anderem auch für Dreierspielchen.
Ja, genau. Also er war da offenbar sehr offen Aber jetzt sind wir erstmal wieder bei unseren Fällen. Wie gesagt, er hat sich dann suizidiert nach dem Verkehrsunfall in Süddeutschland. Der Fall Birgit Meier hat das ins Rollen gebracht. Und jetzt kommen wir zu diesem rechtlichen Problem. Gegen Tote darf man in Deutschland nicht ermitteln. Deswegen werden die Ermittlungen gegen Kurt Werner Wiechmann eingestellt.
Und mit dieser Einstellung alle Beweismittel vernichtet, unter anderem auch dieser Ford.
Mit der Begründung, naja, braucht man ja nicht mehr, wir haben ja keine Ermittlungen mehr. Trotzdem ist ja zu dem Zeitpunkt, wir sind jetzt ungefähr Mitte der 90er Jahre, ja der Fall Birgit Meier immer noch unklar. Man hat zwar die Vermutung, also gerade ihr Bruder hat die Vermutung, dass er dafür verantwortlich ist, aber man hat es ja nie ausermittelt. Man hat ja auch ihre sterblichen Überreste, wovon man ja ausgehen musste, dass sie inzwischen tot ist, nie gefunden. Und Herr Silav hat dann gesagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen.
Das hat natürlich dann alles ein bisschen gedauert, weil er bis zu seiner Pensionierung gewartet hat. Und dann hat er, ich glaube, das war im Jahr 2002, eine sogenannte private Ermittlergruppe gegründet, die hochrangig besetzt war. Man spricht da von Champions League. Also Silav, muss man dazu sagen, ist nicht irgendjemand in Deutschland, sondern das ist ein wirklich sehr erfahrener Kriminalist.
Sehr verdienter auch, ne?
Genau. Und verdienter, genau.
Ja.
Und der hat eben eine private Ermittlergruppe gegründet und geht diesem vermissten Fall nochmal auf den Grund.
Was kann man zu dieser Gruppe sagen? Was sind das dann auch für Menschen, die da mitmachen? Wie groß war die? Was sind da so für Expertinnen und Experten irgendwie dabei gewesen?
Wie groß, kann ich dir so konkret gar nicht sagen. Aber wie gesagt, das war die Champions League. Unter anderem war daran beteiligt der Leiter der Rechtsmedizin in Hamburg, Klaus Pürschel, den man hier aus der Region auch kennt. Der ist auch mit Vorträgen unterwegs, war zum Beispiel auch mal im Krimi-Museum in Norddeich, hat da einen Vortrag gehalten. Dann kam der Strafverteidiger Gerhard Strate dazu. Der war wichtig, um Akteneinsicht nehmen zu können. Die hätte Silav auch nehmen können, weil er eben als Angehöriger da auch das Recht hat, die Akten einzusehen. Dann waren da weitere Fachleute, wie zum Beispiel eine Kriminalpsychologin, die eher im Hintergrund blieb. Und wer auch dabei war, der Nachfolger von Silav und auch wohl guter Freund, Reinhard Zedor. Und er gilt als einer der profiliertesten Fahnder Hamburgs. Zu seinen spektakulärsten Fällen gehört zum Beispiel die Tatserie des sogenannten Heidemörders Thomas Holz.
Also wirklich sehr, sehr gute Experten, die er sich da an die Seite geholt hat. Und die finden dann ja, man muss es sagen, in ihren eigenen Ermittlungen, es war jetzt keine offiziellen Polizeiermittlungen, sondern sie als natürlich mit guter Vorerfahrung, aber als in Eigenregie durchgeführten Ermittlungen, werden sie durchaus fündig.
Ja, vor allen Dingen nerven die auch die Lüneburger Polizisten, damit die nicht locker lassen.
Es sind natürlich jetzt keine Ermittlungen gegen Wiechmann, ist auch mal ganz wichtig zu sagen, sondern es ist Ermittlungen im vermissten Fall zu dem Zeitpunkt noch, Birgit Meier. Was finden Sie raus? Weil wir haben gesagt, es wurden zwar Beweismittel dann vernichtet von Wiechmann, aber ein sehr wichtiges Beweismittel wurde Gott sei Dank noch aufbewahrt.
Also man muss dazu sagen, es gibt einen Personalwechsel bei der Polizei in Lüneburg in dieser Zwischenzeit. Ich glaube, das war dann um 2015 herum. Und der neue Polizeipräsident und dieses Team funken plötzlich auf einer Wellenlänge. Also da ist keine Blockadehaltung mehr, sondern die funken auf einer Wellenlänge. Und der rollt diesen Fall im eigenen Haus auch nochmal neu auf. Und die sind sehr akribisch und gucken wirklich nochmal auch nach Beweismitteln, die damals sichergestellt worden sind. Und werden tatsächlich fündig beim Landeskriminalamt in Hannover. Werden diese Handschellen, über die wir vorhin gesprochen haben, wiedergefunden mit der Blutanhaftung?
Die wurden nicht weggeschmissen, weil da irgendjemand gesagt hat, nö, Handschellen schmeiße ich nicht weg, die behalten wir mal hier.
Genau.
So, dieses Blut wird untersucht und was ist es für Blut?
Ja, es ist das Blut von Birgit Meier. Man muss dazu sagen, DNA hat in den 90ern noch keine Rolle gespielt. Das muss man klar dazu sagen. Das kam erst später und jetzt hat man aber die Möglichkeit, dieses Blut zu untersuchen und findet tatsächlich da die DNA-Spur von Birgit Meier.
Die erste klare Verbindung zu dem Fall, vermissten Fall Birgit Meier zu Kurt Werner Wiechmann, auch wenn vorher die Vermutung da war, jetzt hat man zumindest mal ein sehr, sehr starkes, mindestens Indiz, wenn nicht sogar Beweismittel.
Genau.
Und damit konnten Sie dann ja auch nochmal auf das Grundstück und schauen sich das nochmal genauer an.
Mittlerweile ist die Ehefrau von Kurt Werner Wiechmann verstorben. Die hat kurze Zeit nach dem Suizid ihres Mannes nochmal neu geheiratet. Also man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, es hat also diesen Abschiedsbrief, über den wir vorhin gesprochen haben, hat es klare Anweisungen an die Ehefrau und an den Bruder gegeben, dass sie bitte Haus und Hof zusammenhalten sollen und das nicht verkaufen. So, daran hat sich die Frau gehalten, die war stark überschuldet, hat dieses Haus dann tatsächlich zwar verkauft, hat aber in dem Käufer ihren zweiten Ehemann oder ihren dritten Ehemann gefunden.
Und damit ist sie da wohnen geblieben mit ihrem neuen Partner an der Seite.
Genau. Und sie ist mittlerweile verstorben. Der Partner lebt in diesem Haus noch, ist wohl stark seheingeschränkt auch, was wiederum den Vorteil hat, dass es zum Beispiel dieses geheime Zimmer immer noch gibt und das mehr oder weniger auch unangetastet.
Ja, völlig irre, dass das quasi nach all den Jahren, wir reden ja über 20 Jahre mal mindestens später, dass immer noch dieser Raum so eigentlich mehr oder weniger unangetastet aussah, wie man ihn damals verlassen hat.
Genau.
So, und da durchsuchen dann die Beamten dann nochmal das ganze Grundstück, diesen Raum und ich glaube, es werden sogar auch teilweise Betondecken aufgehauen und Wände abgenommen.
Das passiert aber, glaube ich, nachdem sich die private Ermittlergruppe dieses Haus nochmal vorgenommen hat. Und zwar muss man dazu sagen, die neue Sonderkommission oder Ermittlungsgruppe der Lüneburger Polizei, habe ich ja schon gesagt, ist da sehr gründlich. Und Kurt Werner Wichmann hat als Friedhofsgärtner gearbeitet und sie exhumieren tatsächlich Gräber. Man spricht da von einem möglichen Doppeldecker, die in diesem Zeitraum bestattet worden sind, weil sie vermuten, dass Birgit Meier möglicherweise in einem der Gräber praktisch unter dem Sarg liegen könnte. Mhm. Das sind 6 oder 7 Gräber, die da ausgehoben werden, sie werden aber nicht fündig. Und damit endet praktisch die Polizeiarbeit, weil die Staatsanwaltschaft sagt, damit habt ihr eigentlich alles getan, was jetzt noch getan werden konnte. Wir werden die Leiche nicht finden. So, und dann nimmt sich diese private Ermittlergruppe, die stehen in gutem Kontakt mit dem Hausbesitzer, nimmt sich das Haus nochmal vor und stoßen in der Garage auf eine Kfz-Grube, die komische Ausmaße hat. Also die ist, wenn man drin liegen würde, wäre sie zu tief, wenn man drin steht, ist sie zu niedrig. Und sie nehmen sich diese Grube nochmal vor, stoßen da auf keine Besonderheiten und dann gehen sie aber nochmal mit dem Bauarbeiter da rein, da ist auch eine Gerichtsmedizinerin letztendlich dabei, untersuchen diese Grube nochmal, machen auch Bohrungen in dieser Grube und wollen das eigentlich schon abschließen, weil sie wieder nicht fündig wären. Und dann tritt dieser Bauarbeiter auf irgendeine komische Ecke aus Versehen, die wegbricht, Beton. Und dann fangen sie da nochmal an zu buddeln, nehmen diese Betonschicht da raus und dann werden sie tatsächlich fündig.
Sie finden Knochen, sie finden menschliche Knochen.
Genau.
Und dann
Fußknochen.
Fußknochen. Und die Untersuchungen zeigen, dieser Knochen gehört Birgit Meier. Wir sind, ich glaube, es war ungefähr 2017 der Fall. Sie ist 1989 verschwunden, also 28 Jahre später. Auf Initiative ihres Bruders, der immer dran geglaubt hat, diesen Fall auflösen zu können, haben sie jetzt den Beweis, Kurt Werner Wichmann wird auch Birgit Meier höchstwahrscheinlich getötet haben.
Davon kann man ausgehen, ja.
Ja. Wir haben schon gesagt, gegen Tote wird nicht ermittelt, es wird nie einen Rechtsspruch dazu geben, aber mit diesem Hinweis und dann ja auch nochmal die Durchsuchung des Hauses, über die wir geredet haben, findet man dann auch nochmal Verbindung zu den Göhrde-Morden. Wie sahen diese Verbindungen aus?
Ja, also die Durchsuchung, von der du gerade gesprochen hast, die findet dann im Anschluss daran statt. Also man nimmt dieses Haus wirklich nochmal komplett und das Grundstück auch nochmal komplett auseinander, findet da über 400 Asservate, zum Beispiel Damenschuhe, Portemonnaies, noch viele andere Dinge, die auch dann anschließend ins Internet gestellt werden. Man hat damals, als diese Autos von den ermordeten Paaren aufgetaucht sind, hat man mit einer Klebefolie von den Sitzen Stoffreste, Hautpartikel sind dann mit dabei abgezogen und die auch gegengeklebt, also dass da keine Verunreinigungen auftreten können. Und diese Beweismittel gab es auch noch und die hat man daraufhin untersucht und man hat tatsächlich DNA von Kurt Werner Wichmann gefunden. Also das heißt, er muss in diesem Auto gesessen haben.
Und da ist dann die Verbindung zu Kurt Werner Wichmann, weswegen man immer noch annimmt, dass er auch für die Göhrde-Morde verantwortlich ist.
Genau. Daraufhin hat diese Sonderkommission dann natürlich auch deutschlandweit rausgefunkt, sag ich mal, ob es irgendwie möglicherweise Beziehungen zu anderen Taten auch zu Kurt Werner Wichmann geben kann. Letztendlich muss man aber sagen, gibt es da jedenfalls keine konkreten Beweise.
Es gibt keine Beweise, genau, es gibt nur Vermutungen. Hier bei Tatort Nordwesten haben wir zum Beispiel auch in einer Folge, die verlinke ich euch gerne in den Shownotes, über den Fall Christine Groß aus Wilhelmshaven gesprochen. Das ist ja auch so ein vermissten Fall, immer noch ungeklärt. Da habe ich mit dem leitenden Ermittler gesprochen. Hier ist auch zumindest die Mutmaßung, dass Kurt Werner Wichmann mit dem Fall zu tun hat, weil er ja auch in Wilhelmshaven Verbindung hatte. Du hast, glaube ich, schon einmal kurz angedeutet, dass seine Schwiegermutter aus Wilhelmshaven kommt.
Also die Schwiegermutter hat zu dem Zeitpunkt in Wilhelmshaven gelebt. Es gibt eine religiöse Verbindung, und zwar hatte Kurt Werner Wichmann zu den sogenannten Guttemplern eine Beziehung. Da weiß ich nicht so genau, hat er für die gearbeitet oder war er da selbst Mitglied? Also auf jeden Fall hat es da irgendwie auch eine Jubiläumsfeier in Wilhelmshaven gegeben, sodass er nachweislich in Wilhelmshaven auch war.
Deswegen wird da auch immer noch tatsächlich zu ermittelt, ob dieser Fall groß gelöst werden kann. Es waren dann aber auch, also es spielt ja auch irgendwie eine, ich erinnere mich noch irgendwie ein Schrebergarten, eine Rolle, der sogar auch in Wilhelmshaven durchsucht war, weil der irgendwie in Familienbesitz war. Und es gibt auch noch weitere Fälle, die beispielsweise aus Cuxhaven, aus Bremerhaven waren, die auch womöglich, muss man ja immer sagen, mit Kurt Werner Wichmann in Verbindung stehen.
Also lass mich zu Christine Groß nochmal was sagen. Also ich habe auch lange mit Herrn Wiedau gesprochen. Ich habe natürlich auch mit der ostfriesischen Polizei telefoniert, ob es da möglicherweise Cold Case Fälle geben könnte, die Kurt Werner Wichmann vielleicht zugeordnet werden können durch seine Verbindung nach Große Feen möglicherweise. Mhm. Das ist aber eigentlich Christine Groß der einzige Fall, der tatsächlich mit ihm in Verbindung gebracht werden könnte. Christine Groß ist vom 14. auf den 15. Oktober 1989 verschwunden. Birgit Meyer ist vom 14. auf den 15. August 1989 verschwunden. Kann Zufall sein, ja. Aber in dem Moment, wo der Ermittler mir das erzählt hat, muss ich ehrlich sagen, haben sich bei mir die Nackenhaare hochgestellt.
Lass uns noch einmal kurz über die weiteren Fälle sprechen. Ich habe schon so die Stichworte gegeben, Bremerhaven, Cuxhaven. Auch da wird Wichmann zumindest potenziell mit in Verbindung gebracht.
Es gibt ja mehrere Vermisstenfälle, vor allen Dingen im Raum Cuxhaven, die sogenannten Disco-Morde, die Ende der 70er dort passiert sind. Man hat eine Leiche gefunden. Alle anderen hat man nicht gefunden. Christine Groß ja zum Beispiel auch nicht. Und das ist natürlich so ein Muster, wo man annimmt, wir haben vorhin über die Vergewaltigung in Lüneburg gesprochen, wo man annimmt, dass das so der Musterfall oder die Vorlage für spätere Taten gewesen ist von Kurt Werner Wichmann.
Ja.
Also wir haben gerade ja auch gesprochen über Reinhard Zedor, den Ermittler oder früheren LKA-Chef auch, der Silov gefolgt ist und der ermittelt privat zum Beispiel noch weiter, hat alle Familien besucht von den verschwundenen Mädchen da auch in Cuxhaven. Und der hat zum Beispiel jetzt noch eine Spur entdeckt, dass Kurt Werner Wichmann, der stand auf ältere Frauen und der soll zum Beispiel auch eine Beziehung zu einer Frau im Cuxhavener Raum gehabt haben. Und auch durch seinen späteren Job, den er dann gehabt hat, ich glaube bei einer Baufirma war das, ist er auch viel im Cuxhavener Raum unterwegs gewesen. Also es gibt tatsächlich Verbindungen von ihm dorthin. Das beweist erstmal gar nichts,
genau.
Aber schließt auch nichts aus.
Aber kann man denn sagen, was überhaupt sein Motiv oder Antrieb war für die mutmaßlichen Taten, die mit ihm in Verbindung stehen?
Also auf jeden Fall sadistische Züge. Also ich habe ja vorhin schon erzählt, dass der Vater vor den Augen der Kindern den Schäferhund umgebracht hat. Und man weiß aus der Kindheit von Kurt Werner Wichmann, dass der auch Tiere gequält hat. Mhm. Da muss man einfach sagen, der ist wirklich gestört gewesen.
Ja.
Auch durch die äußeren Bedingungen. Auch des Familienhauses, in dem er groß geworden ist, das muss schon echt krass gewesen sein.
Noch eine Frage zu seiner Ehefrau, mit dem er in diesem Haus dann auch gelebt hat. Sie hat dann ja gesagt, ja, diesen Raum, da habe ich keinen Schlüssel für, weiß nicht, was da passiert ist. Trotzdem wurde in ihrem Vorgarten ein Sportwagen verbuddelt oder irgendwie ja versenkt. Und sie will nichts mitbekommen haben, hat sie keine Hinweise geben können oder irgendwelche Antworten geben können?
Ja, man muss ja dazu sagen, die Ehefrau ist 2006 verstorben. Das heißt also, diese konkreten Ermittlungen sind ja im Prinzip erst
danach
so richtig entstanden. Und man muss dazu sagen, als Ehefrau kann sie auch die Aussage verweigern. Ich hatte vorhin schon mal diese Verfilmung angesprochen, in der wird sie als sehr naive Frau auch dargestellt. Man muss dazu sagen, Alice Wichmann war 13 Jahre älter als Kurt Werner Wichmann, sollen sich angeblich auch über eine Anzeige kennengelernt haben. Und sie hat für Kurt Werner Wichmann ihren eigenen Ehemann verlassen. Wenn man Kurt Werner Wichmann nochmal beschreibt, muss man auch sagen, das war ein blonder Schönling, der sehr viel Wert auf sein Äußeres auch gelegt hat, immer blondierte Haare hatte, immer gut gekleidet war, unverschämt charmant sein konnte. Auch das ist eine Schilderung, auch von einer späteren Geliebten, die er nochmal hatte. Ja, ob die komplett die Augen davor verschlossen hat, also es gibt auch eine Aussage von dem späteren Ehemann, der gesagt hat, wenn was los war, hat Kurt Werner Wichmann seine Frau weggeschickt für ein paar Tage, zum Beispiel zu ihrer Mutter. Wahrscheinlich wird sie das irgendwie ausgeblendet haben.
Und noch vielleicht eine abschließende Frage. Diese Taten, da mussten ja auch teilweise Leichen beseitigt werden, mutmaßlich. Auch Birgit Meier war ja mit Sicherheit mal in ihrem Haus. Am Ende findet man sie einbetoniert auf dem Grundstück. Hat er denn, oder geht man davon aus, dass er alleine gearbeitet hat, Kurt Werner Wichmann?
Ja, also eigentlich sagt man, dass er das nicht alleine hat bewerkstelligen können. Von diesem geheimen Zimmer gab es zum Beispiel eine zweite Tür, die direkt vom ersten Stock in die Garage geführt hat. Und diese Tür führte aber ins Nichts. Dahinter war ein sogenannter Galgen. Vielleicht hat er Birgit Meier in diesem geheimen Zimmer ermordet und dann mit dem Galgen in diese Garage runtergelassen. Angeblich soll dieser Galgen auch da gewesen sein, wenn man ihm auf die Schliche kommt, dass er sich da erhängen kann. Es gibt auch frühere Taten von ihm. Da gibt es zum Beispiel eine Frau in Lüneburg, die mit dem Fahrrad durch den Wald fährt und rücklings erschossen wird. Und da gibt es auch Aussagen von Bahnarbeitern, die gesagt haben, das waren mindestens 3 Jungs. Es gibt immer wieder die Vermutung, dass vielleicht sein Bruder da beteiligt sein könnte, aber auch dafür gibt es keine Beweise.
Dafür gibt es keine Beweise. Man kann vielleicht noch sagen, dass auch diese private Ermittlergruppe, die ja den Fall Birgit Meier gelöst hat, immer noch weiter recherchiert und schaut, ob es noch andere Fälle gibt, die man lösen kann.
Reinhard Zedor ist dann nach wie vor am Ball, ist in dem Bereich Cuxhaven sehr aktiv. Da hat es neulich auch nochmal eine größere Publikation gegeben mit dem Hinweis auf eine mögliche Geliebte, die er in dem Raum Cuxhaven gehabt hat. Also es gibt zum Beispiel da auch ein Foto, was Kurt Werner Wichmann mit dem Hund dieser Frau angeblich zeigt. Also die Ermittlungen laufen weiter, nur was fehlt, sind eben konkrete Hinweise.
Damit schließen wir so langsam die Akte dieses Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. In der modernen Kriminalistik gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen der, ich nenne es mal, historischen Wahrheit und der juristischen Gerechtigkeit. Normalerweise gilt ja bei ungelösten Altfällen ein Grundsatz, Mord verjährt nicht. Und genau deshalb können Cold Cases selbst nach Jahrzehnten durch neue Spuren oder DNA-Methoden noch ihren Weg in einen Gerichtssaal und vor einen Richter finden. Doch der Fall Kurt Werner Wichmann zeigt uns die Grenze dieses Systems, weil Wichmann sich bereits 1993 durch Suizid der Justiz entzogen hat, greift ein unumstößliches, im Juristendeutsch sogenanntes Verfahrenshindernis. Gegen Tote wird in Deutschland nicht ermittelt und auch nicht verhandelt. Das hat mehrere Gründe. Eine Strafe am Ende eines Prozesses soll den Täter treffen. Das ist in so einem Fall nicht mehr möglich. Und die Familie soll nicht für die Taten eines Verstorbenen bestraft werden. Das Verfahren wäre auch nicht fair, da sich die Person nicht erklären oder verteidigen kann. Dass Ermittler Kurt Werner Wichmann später schwerste Verbrechen wie die Göhrde-Morde oder den Fall Birgit Meier zuordnen konnten, ändert nichts daran, dass es hier niemals ein juristisches Urteil geben wird. Die bleibende Erkenntnis ist daher, Cold Cases Ermittlungen werden in solchen Fällen nicht mehr für die juristische Sühne geführt, sondern ausschließlich für die historische Gewissheit, um nach Jahrzehnten überhaupt noch Antworten zu finden. Du hast dazu, glaube ich, auch nochmal gesprochen mit der Ermittlungsgruppe, ne?
Ja, genau. Also ich stehe auch weiterhin in Kontakt mit Reinhard Zedor. Wir tauschen uns über das eine oder andere noch aus und haben die Tage auch nochmal Kontakt gehabt, weil ich einfach nochmal ein paar Sachen erfragt habe. Und da schrieb er mir unter anderem, die Formel gegen Tote wird nicht ermittelt, passt gar nicht. Gegebenenfalls Mittäter, Rechte der Angehörigen, Fragezeichen. Die Attentäter vom 9.11. waren auch tot, als die Flieger ins World Trade Center gekracht waren. Stellen Sie sich vor, da hätten wir gesagt, gegen Tote wird nicht ermittelt.
Das ist die andere Seite der Medaille. Lieber Holger, vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich danke dir.
Lieber Julian, ich habe zu danken.
Danke. Und vielen Dank auch, dass ihr dabei wart. Mich würde auch mal interessieren, wie ihr zu diesem ganzen Komplex Kurt Werner Wichmann steht. Findet ihr es richtig, dass es in Deutschland heißt, gegen Tote darf nicht ermittelt werden? Oder zeigt gerade so ein Fall, dass man vielleicht da doch noch mehr Ermittlungen machen sollen müsste. Schreibt es uns gerne in die Kommentare bei Spotify. Wenn ihr es da hört, könnt ihr es direkt unter die Folge machen oder sonst bei uns bei Instagram @tatortnordwesten. Da findet ihr uns. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.